Ich habe dieses Jahr mal mich gärtnerisch versucht in unserem Garten und habe versucht, Tomaten anzubauen. Dazu musste ich erstmal den Boden etwas urbar machen. Da ist ein riesen Busch drauf gewachsen, den musste ich rausreißen, musste den Boden umgraben, habe schubkarrenweise Pferdemist dahin gefahren, den eingearbeitet. Die Tomatensamen habe ich über eBay-Kleinanzeigen bei einer Frau irgendwo aus Schleching bestellt, irgendwelche alten oder besonderen Sorten, und habe mich gefreut, die großzuziehen. Habe sie ausgesät auf der Fensterbank und habe die kleinen Pflänzchen dann da großgezogen, regelmäßig gegossen und sie irgendwann in den Garten ausgepflanzt. Pflanzen sind gewachsen, manche sind recht gut gewachsen, andere nicht so gut, aber immerhin haben sie einige Früchte angesetzt. Leider haben die Schnecken die meisten von den Tomaten dann angefressen, andere sind faulig geworden und dann kam noch diese komische Braunfäule dazu und die ganzen Tomatenpflanzen sind nach und nach eingegangen, sodass ich von den 15 oder 18 Pflanzen, die ich ursprünglich mal gepflanzt hatte, vielleicht eine Handvoll Tomaten ernten konnte. Es war ziemlich frustrierend. Eine andere Sache war im Mai bei uns. Wir haben ja ein paar Hühner und wir hatten einen ungebetenen Gast bei uns im Hühnerstall, einen Fuchs. Und als ich am nächsten Morgen zum Hühnerstall kam, da waren die Hühner weg und es waren nur noch ein paar Federn und ein bisschen Blut da. Es war ärgerlich und vor allem für unsere Kinder ziemlich traurig, vor allem weil auch noch 4 kleine Küken, die erst am Tag davor geschlüpft sind, der Fuchs auch aufgefressen hat. Warum erzähle ich das bei Erntedank, wo es da eigentlich darum geht, dass man danken sollte? Die zwei Sachen, die zeigen mir, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir jeden Tag was zum Essen haben. Dass das nicht einfach so wächst, sondern dass da was dazugehört, dass da Gottes Segen dazugehört, dass wir überhaupt was ernten und was essen können. Und zweitens zeigt es mir auch, wie gut es uns geht in unserem Land, dass ja, die Tomaten, die mir verfault sind, war zwar schade, aber es war nicht existenzbedrohend. Meine Familie musste deswegen nicht verhungern. Dass die Hühner weg sind, ja, die Kinder haben ein paar Tränen vergossen deswegen und ich fand es auch schade, aber wir mussten deswegen nicht verhungern. Kurz nachdem das war mit den Hühnern, habe ich mit meinen Kindern so eine Naturdokumentation angeschaut und da ging es irgendwie um Arabien und um die Wildnis dort, aber auch um die Menschen, die dort leben. Und da wurde von so einem Dorf berichtet, wo nachts irgendeine Raubkatze in den Ziegenstall kam und den Leuten ihre ganzen Ziegen totgebissen hat. Und das war für diese Menschen wirklich existenzbedrohend. Das war ihr Leben, diese Ziegen. Ohne die wussten die nicht, was sie morgen essen sollen oder trinken sollen. Und deswegen bin ich Gott ganz neu dankbar dafür, in was für einem Land wir leben, dass es uns so gut geht, dass wir in einem reichen Land leben, wo sich keiner von uns darüber Sorgen machen muss, ob er morgen satt wird oder nicht. Und ich möchte mit euch heute Morgen einen Text lesen, der vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel mit Erntedank zu tun hat, aber der uns doch klar zeigt, wie gut wir es eigentlich haben und wie dankbar wir dafür sein können, was wir haben. Das ist ein ganz bekannter Text und die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich auswendig. Ich lese ihn trotzdem vor, es ist der Psalm 23. Und ich lese ihn aus der Menge-Übersetzung. Da klingt er auch ein bisschen anders als nach Luther. Psalm 23, ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts. Auf grünen Auen lässt er mich lagern, zum Lagerplatz am Bache führt er mich. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf rechten Pfaden um seines Namens willen. Müsste ich auch wandern im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Hirtenstab und dein Stecken, die sind mein Trost. Du deckst mir reichlich den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mir das Haupt mit Öl und schenkst mir den Becher voll ein. Nur Gutes und Liebes werden mich begleiten mein ganzes Leben hindurch und heimkehren werde ich zum Haus des Herrn für eine lange Reihe von Tagen. Ich möchte noch beten, ich dürfte dazu sitzen bleiben. Jesus, danke für deine Güte, die wir jeden Morgen wieder sehen. Vielen Dank, Herr, dass wir es in unserem Land so gut haben. Vielen Dank, Herr, dass du uns so gesegnet hast. Und danke, Herr, dass du unser Hirte sein willst. Bitte ich darum, dass wir neu dankbar werden über das, was du uns täglich gibst, über das, wer du bist. Und gib mir die richtigen Worte, um dein Wort richtig weiterzugeben und uns allen die offene Herzen dafür, das zu verstehen, was du uns sagen möchtest. Amen. Ich habe die Predigt genannt, Gott ist gut. Und sie hat drei Punkte. Der erste heißt, Gott ist gut im täglichen Leben. Der zweite, Gott ist gut im finsteren Tal. Und drittens, Gott ist gut in Ewigkeit. Der erste, Gott ist gut im täglichen Leben. David benutzt ja hier im Psalm 23 das Bild von dem Hirten, um zu zeigen, wie gut er sich von Gott versorgt weiß. Der gute Hirte, der sein Schaf auf grüne Auen führt. Und im Duden habe ich mal nachgeschlagen, was denn eigentlich eine Aue überhaupt ist. Da steht, dass eine Aue ein an einem fließenden Gewässer gelegenes, flaches Gelände mit saftigen Wiesen und verstreuten Büschen oder Bäumen ist. Es klingt doch richtig idyllisch, oder? Ein flaches Gelände an einem fließenden Gewässer gelegen mit saftigen Wiesen und verstreuten Büschen oder Bäumen. Sozusagen das Paradies für jedes Schaf. Also wenn ich ein Schaf wäre, dann könnte ich mir eigentlich keinen schöneren Platz vorstellen als an so einer Aue. Oder für einen Landschaftsmaler, der was Idyllisches malen möchte, so eine Schafherde irgendwo im Wiesengrund mit ein paar Büschen und die Schafe da drauf, ein Fluss, der sie durchschlängelt, richtig nett. Und da sehen wir, wie gut Gott in den ganz normalen Dingen des Alltags ist. Und natürlich hat es auch geistliche Aspekte, was wir hier im Psalm 23 lesen. Darauf gehe ich in Punkt 3 ein bisschen ein. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal kurz anschauen, wie gut Gott doch zu uns ist im täglichen Leben, wie gut er uns mit allem versorgt, was wir Tag für Tag brauchen. Und David hat diesen Psalm ja ganz persönlich geschrieben. Er sagt, der Herr ist mein Hirte, weil er diese Wahrheit in seinem Leben erlebt hat. Der Herr ist mein Hirte. Und leider steht bei dem Psalm 23 keine Zeitangabe dabei. Wir haben das ja manchmal, dass im Psalmen steht, ein Psalm Davids, nachdem das und das passiert ist oder so ähnlich. Hier steht leider nur ein Psalm von David, dass wir wissen, er kommt von David, aber wir wissen nicht, wann er ihn geschrieben hat. Aber es gibt Situationen in Davids Leben, an denen er die Güte Gottes wirklich so unmittelbar erfahren hat, wie er es hier beschreibt. Im Buch 2. Samuel, Kapitel 17, die Verse 27 bis 29, da ist so eine Begebenheit. Kurz zu der Vorgeschichte, die davor war. David war damals, als es geschah, schon König von Israel. Aber sein eigener Sohn, der Absalom, der hat einen Putsch angezettelt, einen Aufstand unterm Volk und hat sich gegen David erhoben und wollte an seiner Stelle König werden. Und David bekommt es mit und er flieht aus seinem Regierungssitz, aus Jerusalem, vor seinem eigenen Sohn mit dessen Soldaten. Und auf der Flucht, als er vor seinem eigenen Sohn davonrennen muss, der erlebt dann Folgendes. Und das steht jetzt in 2. Samuel 17, die Verse 27 bis 29. Als aber David in Mahanaim angekommen war, hatten Sobi, der Sohn des Nahas aus Rabba, der Hauptstadt der Ammoniter, und Machir, der Sohn Amiels aus Lodebar, und der Gileaditer Barsilai aus Rogelim, Ruhebetten, Becken und irdenes Geschirr, dazu Weizen, Gerste, Mehl, geröstetes Korn, Bohnen, Linsen, Honig und Butter, Kleinvieh und Kuhkäse für David und seine Leute zur Nahrung gebracht. Denn sie hatten gedacht, die Leute müssen in der Steppe hungrig, müde und durstig geworden sein. Gott hat also diese Männer hier gebraucht, um David im Angesicht seiner Feinde den Tisch zu decken. Derselbe Gott, der David damals versorgt hat, dort in der Steppe, der versorgt auch uns. Und wir erkennen das vielleicht nicht immer so gut, weil wir uns schon so sehr daran gewöhnt haben, dass wir einfach alles einkaufen können. Aber wenn wir mal circa ein halbes Jahr zurückdenken, wenn man da einkaufen gegangen ist, dann stand man manchmal vor leeren Regalen. Das waren zum Beispiel die Nudelregale oder das Klopapier, das auf einmal ausverkauft war und man hat gemerkt, hoppla, diese Versorgung, auf die wir uns so verlassen haben und die uns so sicher erschien, die ist gar nicht so ganz sicher. Und da haben wir in so einem ganz kleinen Bereich gesehen, dass vieles, was uns so selbstverständlich erscheint, gar nicht so selbstverständlich ist. Und das Erntedankfest, das kann uns helfen, uns an die vielen alltäglichen Gnadenerweise Gottes zu erinnern und ihm dafür zu danken. Und ich möchte einfach mal ein paar Dinge aufzählen, für die wir dankbar sein können. Ist keine abschließende Liste, aber einfach mal ein paar Dinge, um mal drüber nachzudenken, so, die wir einfach als selbstverständlich hinnehmen. Wir haben fließend kaltes und warmes Wasser. Und unser Wasser kann man sogar einfach aus der Leitung trinken, ohne Angst haben zu müssen, sich die Pest oder die Cholera damit einzufangen. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ein gemütliches Bett, genügend Kleider zum Anziehen. Wir werden jeden Tag satt und wir haben sogar die Möglichkeit, uns gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Und wir können sogar, nachdem wir satt sind, noch weiter essen. Unsere Kinder dürfen kostenlos in die Schule gehen und können später eine Ausbildung machen oder ein Studium antreten. Wenn wir krank werden, können wir zum Arzt gehen, ohne uns überlegen zu müssen, ob wir uns es leisten können. Und tatsächlich zahlt uns unser Arbeitgeber sogar, während wir krank sind, noch unser Gehalt weiter. Und wenn wir mal nicht mehr arbeiten können, dann müssen wir nicht betteln gehen deswegen. Wir sind nicht auf irgendwelche Almosen angewiesen, sondern wir haben einen Staat, der sich auch dann um uns kümmert, wenn wir aus welchen Gründen auch immer nicht mehr arbeiten können. Wir haben ein gut ausgebautes Straßennetz, auf dem wir sicher unterwegs sein können mit unseren Autos. Wir haben öffentliche Verkehrsmittel. Unser Müll wird regelmäßig abgeholt. Wir versinken nicht in dem Zeug, was wir wegschmeißen. Wir haben einen freien Zugang zu Gottes Wort und das auch noch in verschiedenen hochwertigen deutschen Übersetzungen. Der letzte große Krieg, den wir in Deutschland erlebt haben, liegt über 75 Jahre zurück. Und der Kalte Krieg ist auch schon seit über 30 Jahren vorbei. Und so kann man weitermachen, die ganze Zeit. Es gibt so viele Dinge, die wir einfach so selbstverständlich nehmen, und die es aber eigentlich gar nicht sind und für die wir Gott danken können. Nehmt euch doch heute Nachmittag oder heute Abend mal Zeit, um Gott einfach nur Danke zu sagen für ein paar Minuten für die vielen alltäglichen Dinge. Denn alles Gute, was Gott tut, das ist ja Ausdruck seines Wesens. Er ist nicht deshalb gut, weil er Gutes tut, sondern er tut Gutes, weil er gut ist. Und dafür dürfen wir ihn anbeten, dass wir seine Güte sehen an den vielen alltäglichen Dingen. Und David hat es auch erfahren in seinem täglichen Leben und wir erfahren es auch tagtäglich. Wir kommen zum zweiten Punkt, Gott ist gut, auch im finsteren Tal. Und was David hier in Psalm 23 schreibt, das ist nicht irgendwie am grünen Tisch entstanden. David hat nicht in seinem Elfenbeinturm gelebt und hat romantische Lieder über das Leben mit Gott gedichtet, während er fernab von allen Härten des Lebens gelebt hat. Nein, David hat wirklich viel Schönes erlebt in seinem Leben, aber auch viel Schweres. Bevor David König wurde, da musste er vom damaligen König Saul fliehen. Und er musste sich in der Wüste verstecken. Das war sicherlich so ein finsteres Tal. Sein bester Freund, Jonathan, ist im Krieg gefallen. Eines der Kinder von David starb als Neugeborenes. Einer seiner Söhne wurde zum Vergewaltiger, ein anderer zum Anführer eines Putsches gegen ihn. Und David selber wurde zum Ehebrecher und Mörder. Also wir sehen in seinem Leben, da gab es wirklich richtig finstere Täler, durch die er durch musste. Manche sicherlich selbst verschuldet, für andere konnte er nicht direkt etwas. Aber auch in diesen finsteren Tälern, da ist Gott da und auch das hat David erfahren. Andere übersetzen ja hier auch statt das finstere Tal, übersetzen sie Tal des Todesschattens oder der Todesschatten. Und auch in diesem Tal des Todes, da ist Gott da. Auch dann, wenn es bei uns ans Sterben geht, ist er da und bringt uns ans Ziel. Jesus hat den Tod besiegt und deshalb muss ein Christ keine Angst mehr haben vor dem Tod. Weil der Tod für ihn nur noch ein Hinübergehen ist in Gottes ewige Welt. Aber auch in den finsteren Tälern, die wir in unserem Leben erleben, ist er da. Wenn wir Menschen verlieren, die uns lieb und teuer sind, wenn wir einen Arbeitsplatz verlieren, wenn wir plötzlich mit einer schweren Krankheit konfrontiert werden, aber auch dann, wenn Christsein vielleicht nicht mehr so problemlos möglich ist, wie wir es heute in Deutschland noch erleben. Egal, was uns Angst macht, egal, wie das finstere Tal heißt, Gott ist da und Gott ist gut. Gerade im finsteren Tal ist Gott seinen Kindern ganz besonders nahe. Und gerade im finsteren Tal sind wir auch ganz besonders auf ihn angewiesen. Dann, wenn uns plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann merken wir, wie dringend wir eigentlich unseren Herrn brauchen. Und Gott ist da. Er lässt uns nicht im Stich. Er weiß, wann wir ihn brauchen. Manfred Siebald fragt mal in einem seiner Lieder: Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt, wenn Brücken und Stützen verschwinden? Und er gibt in seinem Lied die Antwort: Nie tiefer als in Gottes Hand. Und wenn wir so in Gottes Hand fallen, wenn wir auf Gott geworfen sind, weil alles andere nicht mehr hält, dann vertieft sich unsere Beziehung zu ihm. Und wenn man den Psalm 23 anschaut, dann merkt man genau das. David spricht am Anfang über Gott und bezeichnet ihn als der Herr. Der Herr ist mein Hirte. Er, also der Herr, erquickt meine Seele. Er, der Herr, leitet mich. David erlebt also Gottes Güte am eigenen Leib. Er erlebt den Herrn, aber das Verhältnis ist noch nicht ganz so innig, wie es dann später ist im Psalm. Weil dann kommt das finstere Tal und danach wechselt auf einmal die Anrede. Da wird es auf einmal ganz persönlich, dann heißt es nicht mehr der Herr, sondern heißt es: Du deckst mir reichlich den Tisch, du salbst mein Haupt mit Öl. Also das, was er im finsteren Tal erlebt hat, dass Gott ihm dort nahe war, dass sein Stecken und sein Stab der Trost waren für ihn, hat seine Beziehung zum Herrn noch viel inniger gemacht. Krisen, die Gott in unserem Leben zulässt oder auch in der Gesellschaft zulässt, sind also Möglichkeiten, um ihn intensiver zu erleben und die Beziehung zu ihm zu vertiefen. Gott ist gut, auch im finsteren Tal. Und manche von uns empfinden vielleicht die derzeitige Situation als so ein finsteres Tal. Aber auch hier gilt: Unser Herr ist gut. Wir folgen dem besten Hirten, den es gibt. Und wenn er uns auf rechten Pfaden leitet, so wie es hier im Psalm 23 steht, dann dürfen wir ihm vertrauen, dass diese Pfade wirklich die rechten Pfade, die guten Pfade sind. Auch wenn sie uns vielleicht verworren erscheinen mögen oder wir sie nicht ganz verstehen. In Vers 6, da schreibt David, dass Gott nur Gutes und Liebes, oder dass nur Gutes und Liebes ihn begleiten wird, sein Leben lang. Und ich kenne diesen Psalm 23 schon seit ich ein Kind bin. Wir haben ihn irgendwann auswendig gelernt, entweder in der Schule oder in der Kinderkirche. Und ich hatte bei diesem Ende, nur Gutes und Liebes werden mich begleiten, mein ganzes Leben hindurch, da hatte ich immer so ein stillschweigendes Fragezeichen im Kopf. So die Frage, stimmt es eigentlich? Ist es wirklich so, dass David nur von Gutem und Liebem oder von Gnade und Barmherzigkeit begleitet wird? Oder übertreibt er hier ein bisschen, weil er Gott so ein bisschen besser darstellen möchte? Wie ist bei uns? Erfahren wir nur Liebes und Gutes? Geht es uns immer gut? Ich glaube, da kommt es auf die Perspektive an, die ich habe. Sehe ich das, was mir passiert, aus meiner eigenen Sicht oder aus der Sicht Gottes? Sehe ich Ungerechtigkeit, Leid, Krankheit, Tod aus der Perspektive, dass mir etwas genommen wird, was ich doch eigentlich verdient hätte? Oder kann ich dieselben Dinge mit Gottes Augen sehen? Bin ich mir bewusst, dass alles, was aus der Hand Gottes kommt, letztlich zum Besten dienen muss, wie es im Römerbrief steht? Und dass es deshalb tatsächlich so ist, dass alles gut ist, dass mir wirklich nur Gutes und Liebes folgen, auch wenn mir manches, was mir widerfährt, wie so ein halber Tod erscheint. Und ich weiß, ich habe da gerade leicht reden, mir geht es gerade gut, ich bin nicht in dem finsteren Tal. Aber es ist eben das, was uns Gottes Wort sagt. Und ich hoffe und bete, dass ich auch in den finsteren Tälern, die sicherlich auch noch auf mich zukommen werden, daran festhalten kann, dass Gott gut ist, dass ich ihm vertrauen kann. Und ich habe vorher schon gesagt, Gott tut Gutes, weil es seinem Wesen entspricht. Und die Frage ist, dann vertraue ich diesem gütigen und liebenden Gott, dass er wirklich alles gut macht, auch dann, wenn ich sein Handeln gerade nicht verstehen kann? Gott ist gut, auch im finsteren Tal. Davon bin ich überzeugt. Und der dritte Punkt, Gott ist gut in Ewigkeit. Im ersten Punkt haben wir gesehen, wie gut Gott zu uns ist in den ganz alltäglichen Dingen des Lebens. Er erhält unser natürliches Leben durch Essen, durch Trinken, durch Wohnung, durch Kleidung, durch eine gute medizinische Versorgung. Aber er kümmert sich nicht nur um unser Leben, um unseren Leib, sondern vor allem um unser geistliches Leben, um unsere Seele. Und so wie David auf seiner Flucht vor Absalom erlebt hat, dass Gott ihm wortwörtlich den Tisch gedeckt hat mit allen möglichen Leckereien, so hat er auch erlebt, dass Gott seine Seele erquickt hat. Und erquicken, das ist ja ein Wort, das gebrauchen wir normalerweise nicht in unserem täglichen Wortschatz. Was bedeutet es eigentlich? Es bedeutet so viel wie neu beleben, stärken oder erfrischen. Und genau das hat David erlebt. Sicherlich mehr als einmal in seinem Leben, aber eine Begebenheit, die möchte ich gerne mit euch anschauen. Das war zu der Zeit, als David noch vor König Saul fliehen musste. David war noch nicht König über Israel, noch nicht regierender König, sondern musste sich noch vor dem damaligen König in der Wüste verstecken. Und dann lesen wir in 1. Samuel 23, Verse 16 und 17. Da machte sich Jonathan, das war der beste Freund Davids, der Sohn Sauls, auf und begab sich zu David nach Horesa und weckte neues Vertrauen auf Gott in ihm, indem er zu ihm sagte: Fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht erreichen, sondern du wirst König über Israel werden. Jonathan wird hier zum Werkzeug Gottes und erfreut die Seele Davids. Einfach dadurch, dass er ihn besucht und dass er ihm Mut zuspricht. Und vielleicht will Gott auch dich und mich so gebrauchen. Als seine Werkzeuge, die andere durch freundliche Worte oder durch den Besuch ermutigen und stärken. Vielleicht möchte Gott gerade durch dich sein Wort für jemanden wahrmachen. Vielleicht erinnert er dich an jemanden, den du heute oder in der kommenden Woche besuchen oder anrufen könntest. Bitte Gott doch darum, dass er dich gebraucht, um anderen Mut zu machen. Eine andere Übersetzung, die hat hier statt er erquickt meine Seele etwas anderes stehen. Da steht, er stillt mein Verlangen. Und ich finde es eine sehr schöne Übersetzung, weil Gott ja wirklich genau das tut. Er ist der, bei dem unsere Seele Ruhe findet. Er ist der, der auf die wesentlichen Fragen unseres Lebens die Antworten hat. Und er ist der, der unseren Lebenshunger stillt und uns auch die Gewissheit gibt, ewig errettet zu sein. Und all das Gute, was er tut, das tut er um seines Namens willen. Also einfach deshalb, weil es seinem Wesen entspricht. Er ist gut und deshalb tut er Gutes. Und sein Name ist die Garantie dafür, dass all das auch wirklich geschieht. So wie manchmal jemand sagt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und damit ausdrücken möchte, du kannst dich wirklich auf das verlassen, was ich hier sage. Und so ist unser Gott. Er ist absolut zuverlässig und wir können ihm voll und ganz vertrauen. Er gibt uns, was wir brauchen und er führt uns auf seinem guten Weg. Im Psalm 23, da wird Gott von einem Menschen, von David, beschrieben als der gute Hirte. Im Johannesevangelium Kapitel 10, da beschreibt sich Gott selbst so. Da spricht Jesus von sich selbst als dem guten Hirten, und das dürft ihr gerne mit mir aufschlagen, Johannes 10, die Verse 11 bis 18 und 27 bis 30. Johannes 10, 11 bis 18 und 27 bis 30. Jesus sagt da, ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für die Schafe hin. Der Mietling aber, der kein Hirt ist und dem die Schafe nicht zu eigen gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht, und der Wolf fällt sie an und zerstreut sie. Er ist ja nur ein Mietling und ihm ist an den Schafen nichts gelegen. Ich bin der gute Hirt und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ebenso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht zu dieser Hürde gehören. Auch diese muss ich führen und sie werden auf meinen Ruf hören. Und es wird eine Herde, ein Hirt sein. Um deswillen hat der Vater mich lieb, weil ich mein Leben hingebe, damit ich es wieder an mich nehme. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es freiwillig hin. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben und ich habe Vollmacht, es wieder an mich zu nehmen. Die Ermächtigung dazu habe ich von meinem Vater erhalten. Jetzt ab Vers 27 geht es weiter. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in alle Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand entreißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand vermag sie aus der Hand meines Vaters zu entreißen. Ich und der Vater sind eins. Und von diesem Ausmaß der Liebe Gottes hat David damals noch nichts gewusst. Er wusste nicht, dass dieser gute Hirte tatsächlich sein Leben für die Schafe gibt. Und trotzdem kann er hier im Psalm 23 auf so schöne Art und Weise die überschwängliche Güte Gottes besingen. Und wie viel mehr können wir das heute machen, wo wir wissen, dass dieser durch und durch gute Gott sein Leben für uns gegeben hat? Wenn wir Gottes Kinder sind, dann bringt uns der gute Hirte sicher ans Ziel. Er übernimmt die Verantwortung für seine Schafherde. Jesus hat es versprochen, dass er uns ewiges Leben gibt, dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen und dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Unser größtes Problem, das wir haben, unsere größte Sorge, ist also gelöst. Und gerade weil unsere Ewigkeit in der Hand des guten Hirten liegt, können wir ihm vertrauen, dass er auch hier auf der Erde alles gut macht. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich froh bin, dass das Überleben meiner Familie nicht von meinen gärtnerischen Fähigkeiten abhängt. Gott ist es ja, der uns versorgt und der es gut mit uns meint. Es liegt also nicht an mir, sondern an ihm. Und genauso ist es auch mit den anderen Dingen. Er kümmert sich um unsere körperlichen Bedürfnisse. Er ist gut, er ist da, auch wenn wir durchs finstere Tal gehen. Und er ist es auch, der uns auf einem guten Weg führt. Er ist es, der auf uns aufpasst. Und er ist es, der uns sicher an sein Ziel in die Herrlichkeit bringt. Amen.